Aktuell.
Es klappt.
Vor der Zeit.
Ja, wir sind ein bisschen vor der Zeit, aber ich muss mich noch ganz ans andere Ende schieben, weil heute sind wir nicht nur zu dritt, wir sind zu viert.
Lädt es nicht erst?
Ja, das fängt, das
Ach
kommt ja immer hinterher.
Ach so.
Erster Abend, alles gut. So, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Frag die Krischkes. Solltet ihr im Hintergrund Geräusche hören? Das ist der Hofreitmeister, der telefoniert noch mit seinem Enkel. Der ist, wie alt ist der? Der erste?
Sieben.
Sieben. Genau, der andere fünf und der andere sieben. Ja, schön, dass ihr wieder alle da seid. Am anderen Bildschirm unser lieber Freund Chris Debski, Pferdephysiotherapeut und hier an unserer Seite als Berater und Partner in der Hofreitschule
Wir
Akademie.
sehen uns auf jeden Einen schönen Fall. guten Abend allerseits.
An meiner goldenen rechten Seite
Guten
meine
Abend.
liebe Tochter Dr. Diana
Wow,
Krischke,
dann tschüss.
Ausbilderin unserer Hofreitschule. Musst du so laut sein?
Ja, wenn man alt ist, wird man schwerhörig.
Ja, wir
Sind wir
müssen.
schon online?
Wir sind schon
Ja,
online.
klar. Einen wunderschönen guten Abend. Ich komme wieder mal zu spät, aber ich bin der bestgekleidetste Mann heute Abend.
Du hast dir diese Geschenkbandschleife gemacht.
Macht mir die mal gerade.
Die ist doch gerade. Ja,
Ja.
voll gut. Sehr
Kiste.
seltsam.
Gediehen, gediehen.
Ja, wie sagen die Schweizer? Schön, dass ich da bin. Wir haben für euch den zweiten Teil von Verpasste Chancen und der holprige Weg nach unvollendeter Grundausbildung. Wir haben beim letzten Mal schon ein paar tolle Themen angesprochen. Erstmal, was ist denn diese Basis? Was empfinden wir in der Hofreitschule für die Reitkunst als wichtige Meilensteine? Dann, ab welchem Alter man mit dieser Basis startet oder ob man das auch noch mit alten Pferden machen kann. Ja, tolle Themen hatten wir schon. Jetzt wollen wir mal einsteigen.
Wir hatten ja diese lange Frage, die wir
Genau, die
aufgeschoben
wir
haben.
verschoben haben. Und zwar war die von Anja Milena. Wir haben ja eigentlich so diese Drei-Satz-Regel, ne? Aber der hat sich ja auch entschuldigt. Mal gucken, ob ihr versteht, warum ich das nicht gekürzt habe. Anja Milena. Wie kann ich einerseits die Motivation erhalten und Langeweile vermeiden und die Grundlagen trotzdem nochmal nachholen? Mein Pferd kann einiges nach der Umstellung schon sehr gut. Spanischer Schritt ist seine Lieblingslektion. Seitengänge klappen eigentlich auch ganz gut, aber er wird immer wieder schwer in der Hand. Aus Gewohnheit der alten Anlehnung oder wenn er seine Balance verliert. Er wird leicht, wenn ich ihn im Seitengang wirklich auf die Hinterhand bekomme. Aber das sollte ja schneller gehen, wie ich hier immer wieder höre. Die Zügel erkläre ich ihm regelmäßig wieder. Das sollte ja eigentlich nach einer guten Erklärung erledigt sein, höre ich. Er findet das leider langweilig. Wie kann ich hier eine gute Balance finden, um mein Pferd nicht zu langweilen und trotzdem eine nachhaltige Basis zu bekommen? Ganz tolle, ganz elementare Frage. Wie lange halte ich mich mit diesen wirklichen Basics auf und wie oft kehre ich zurück?
Zwei Sachen möchte ich beantworten. Das eine ist die Zügel erklären. Das tun wir nach jedem Anhalten. Du hältst an und guckst, bist du weich, bist du leicht. Nach jedem Anhalten, das mache ich nicht einmal am Tag, das mache ich nicht einmal in der Woche. Immer wenn ich anhalte,
Auch beim Reiten
beim Reiten,
bist du
beim
rechts
Reiten
weich,
checke
bist du
ich,
links weich, bist
ja,
du weich, bist du nachgiebig, bist du
genau.
nach. Du bist nicht nachgiebig. Mit bisschen Schenkel bist du dann nachgiebig. Hey, wenn du nicht nachgiebig bist, halt mal an, werd nachgiebig,
Und dann
dann reite
arbeite
mal
ich
wieder.
dran. Genau.
Genau.
Das begleitet dich ein Leben lang. Vor allen Dingen, wenn du sagst, dass du vorher anders geritten hast und dein Pferd es eigentlich mal gelernt hat, sich draufzulegen, dann tut es ihm auch nicht mehr weh. Ja, er hat gelernt, mit diesem Schmerz umzugehen. Und das ist das Problem, das bleibt dir dein Leben lang erhalten. Kannst du wirklich weitermachen. Und das andere ist, wenn die beim Reiten mal schwer werden, dann ist es häufig, dass du irgendeine Übung vielleicht zu lange gemacht hast. Du musst einfach mehr Abwechslung rein. Einfach wirklich fang an. Wahrscheinlich brauchst du gar keine Routine mehr. Die Routine hat dein Pferd wohl schon gelernt. Die Routine brauchst du ja, um das Pferd zu ankern, zu erden. Ja, das brauchst du dann nicht mehr. Und dann musst du anfangen, mit der Routine aufzuhören und wirklich mit dem Pferd anfangen, auch also in den Seitengängen zu tanzen.
Die Seitengänge nicht mehr durchzuexerzieren, ja, lange seitenweise, sondern zu, nicht nur zu sagen, bist du weich am rechten Zügel, bist du nachgiebig am linken Zügel, sondern bist du nachgiebig für die Schulterhereinhilfe, bist du nachgiebig für die Raumbeerhilfe, wirklich in dem Tempo. Bist du nachgiebig für die Trabeerhilfe, bist du nachgiebig fürs Wenden, bist, geht das? Und möglichst unmögliche Sachen, also quasi du suchst den Widerstand und wenn es keinen gibt, tanzt du das Ganze durch. Begegnest du einem Widerstand, gehst nochmal einen Schritt zurück, erklärst es nochmal sauber, neu und überwindest den und dann lobst du wieder.
Und dann gehst du an Lektionen, wie du sagst, spannenden Schritt und das nächste wird dann wahrscheinlich sein, dass du anpiafierst oder anpassagierst oder was auch immer oder an die Pirouette gehst, das Pferd lebendig reiten. Wenn ein Pferd so weit geritten ist, dass es das alles kann, steht doch alles offen. Dann kannst du doch, wenn es nicht ganz untalentiert ist, kannst du doch wirklich eine ganze Menge noch machen. Und wenn man diese vielen Dinge, die man machen kann, anfängt damit auch rumzuspielen, ja, auch mal in der Schrittphase mal ein paar Piaf-Tritte machen und auch das Rückwärtsrichten, was ja auch immer sehr belebt, viel Rückwärtsrichten, nicht nur ein, zwei Mal, das sehe ich bei meinen Schülern sehr, sehr häufig. Ach ja, habe ich heute noch gar nicht gemacht.
Ja, ganz abwechslungsreich.
Ja, rückwärtsrichten tue ich genauso nach jedem Anhalten. Nach jedem Halt richte ich ein, zwei Schritte rückwärts und checke.
Bist du weich?
Checke das Gebiss oder checke das, was am Kopf ist, bist du weich?
Ansprechbar.
Ja, das ist immer, das bleibt.
Naja, und man kann auch, also gerade Pferde, die sich dann wirklich langweilen, auch ein bisschen bei Laune halten, indem man dann einfach mal was weglässt, also sprich Damensattel, Halsring, Langzügel, irgendwas probiert oder was in die Hand nimmt, einen Waffengang macht oder einen kleinen Trail oder sowas. Tatsächlich finden die Pferde dann auch einen Sinn an diesen ganzen Übungen. Also warum soll er Balance halten, wenn er eh immer nur den gleichen Scheiß macht und sagt, ich kann auch so in eine Volte, ne? Geht auch so, kein Problem. Aber wenn er dann merkt, dass die Kühe weg sind, wenn er langsam in die Volte geht, dann wird er sich das überlegen, ob er nochmal langsam über die Schulter fällt und in die Volte geht oder ob er nächstes Mal sich leicht macht und einen Sprung macht, also nach oben geht.
Gut. Genau. Ich hätte auch noch eine Ergänzung. Ist natürlich auch eine Frage, gebäudetechnisch, kann das Pferd das vielleicht halt eben auch nicht so lange halten? Also warum kommt es da in der Hand an? Also es kann durchaus sein, wir haben viele Pferde, die vielleicht halt eben, naja, eine Vorwärts-Abwärts-Tendenz haben, schwer werden auf der Vorhand, das nicht lange halten können und dann auch schwer schnell in der Hand werden, weil sie die Stütze dann da an der Stelle halt eben auch suchen und sich ihr Gleichgewicht eben dort abholen. Ja, und das kann dann auch ein Mittel der Wahl dann sein, diese Pferde dann wieder aus der normalen Routine rauszuholen.
Mal kurz ran, der Chef möchte gerne unseren Chat sehen.
Den Chat mit nebenbei sehen.
Kannst du doch eh auf die Entfernung nicht sehen.
Du weißt gar nicht, was ich alles sehen kann.
Ist klar. Aber zu der Balance-Geschichte, also zum Beispiel mein Motti, ich weiß nicht, die meisten von euch kennen ja die Bilder von meinem weißen Pferdchen, der hatte sein Leben lang immer ein bisschen Problem, ohne Anlehnung zu laufen. Das hat er drei Schritte durchgehalten und dann kam der Unterhals langsam wieder raus und man hat das nicht im Gewicht am Zügel gespürt, aber man wusste genau, ach, jetzt hält er sich wieder zwei Schrittchen gut und danach wieder nicht mehr. Er war halt deutlich säbelbeinig und hat auch immer so ein bisschen diese Tendenz gehabt, sich da das Leben ein bisschen einfacher zu machen. Und das hat er mit 31 genauso gemacht. Und er war gut ausgebildet. Also das ist eine Sache, die war tatsächlich bei diesem Pferd so ausgeprägt. Und das passt dazu, dass man vielleicht an dem Gebäude des Pferdes oder der früheren Reitweise vielleicht ein paar Sachen sieht, die dann das schwer machen fürs Pferd. Also tatsächlich schwer machen, sich selbst in Haltung zu tragen mit einem Reiter obendrauf. Das ist bei manchen.
Also ich habe dazu auch noch eine Anmerkung, wenn ich mal darf. Möchtest du lieber, du hast gerade so Luft geholt.
Ich habe gerade Luft geholt, aber ich kann mir meine Frage merken.
Möchtest du sie auch?
Meine Antwort. Nein.
Aber er wird immer wieder schwer in der Hand. Dazu gehören zwei. Die Hand, die schwer lassen überhaupt zulässt. Also die so viel gegenhält, dass irgendetwas schwer werden kann. Die nicht einfach so locker gelassen hat, dass man schwer werden gar nicht merkt und über einen Zupfer oder einen Impuls sagt, bleib mal in der Form.
Kann schon sein, dass sie mal schwer werden, da muss die Hand auch mal sagen, wird wieder leicht. Ja. Und das kann, du hast es aber gerade gesagt, indem du dann locker lässt.
Nein, nicht wenn er, also nicht, wenn er schwer wird, locker lassen, sondern vorher. Du hast ihn leicht gemacht und lässt wirklich locker. Und wenn er sich dann nach unten abstreckt, dann nimmst du mit einem Zupferchen nach oben. Aber du gibst gar nicht mehr den Widerstand, gegen den er sich so andrücken kann. Das mache ich bei solchen Pferden gar nicht.
Ja, okay. Mit dem Bein.
Also ich möchte das nochmal ganz klarstellen, weil ich höre das auch immer wieder von meinen Schülern. Ja, aber ich bin doch ganz leicht. Ja, aber du bist ganz leicht, weil du gar nicht angefasst hast. Wenn du gar nicht anfasst, kannst du den Rahmen nicht herstellen. Du musst einen Rahmen herstellen. Wenn Pferde in der Art der hohen Schule unserer Art gehen sollen, brauchen sie einen Rahmen, was wir immer sagen, sie müssen in der Kraft laufen. Den Rahmen musst du herstellen. Und das machst du mit der Hand, das geht nicht anders. Mit der Hand, mit Sitz und Bein. Und wenn du gar nicht anfasst, wirst du den Rahmen nicht herstellen und dein Pferd lässt sich nicht aufspannen. Dein Pferd lässt sich nicht positiv aufspannen und deshalb erreichst du dann auch nicht das, was du erreichen möchtest. Weil das Pferd, wenn es völlig rahmenlos läuft, ich sag mal Western-like, dann reicht das, Schritt, Trab, Galopp, um die Kurve reiten und vielleicht auch eine schnelle Drehung machen. Aber wenn du in Versammlung reiten willst, das gelingt dir so nicht. Dafür sind die Seitengänge da, wo du das Pferd mit den Beinen und den Händen an den Zügeln, mit dem jeweiligen Instrument, was am Kopf ist, einen Rahmen gibst und aufspannst. Positiv aufspannst. Das ist ganz wichtig. Es darf niemals eine negative Spannung entstehen.
Also diese Spannung, die da im Zügel entsteht, wenn der schwer wird. Stell dir einfach vor, du hättest den Garten umgegraben und hättest die ganzen Hände voller Blasen. Und das würde dir richtig gut tun. Was würdest du dann tun? Wie würdest du ihm sagen, oh, lass das mal. Da würdest du sagen, zupf, 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 hör auf damit. Zieh da nicht so dran. Meine Hände sind heilig. Vielleicht ist das noch ein Bild für dich. Franzi Bauer hat die nächste Frage. Kann man immer wieder aufs Neue neu starten? Auf was kommt es denn wirklich an? Oder langweile und nerve ich das Pferd damit, immer wieder sauber an der Basis zu arbeiten, nachgeben zum Beispiel?
Eigentlich haben wir das eben schon beantwortet. Ich würde nicht immer wieder neu starten. Leute, ihr habt den Pferden diese Basis beigebracht für den Falle, wenn. So, ich hatte es jetzt gerade diese Woche auch, letzte Woche bei einer Wiegstudentin, wo dann Probleme auftraten, zum Beispiel, dass ein Pferd nervös wird oder irgendetwas und wenn es dann Stop and Go gelernt hat, dann kannst du ganz schnell sagen, komm, geh mal ganz kurz an die Bande, mach mal kurz Stop and Go, erde dich mal wieder und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Das heißt aber nicht, dass ich an dem Tag Stop and Go mache. Ich bringe das Pferd kurz auf den Hufschlag, sage, reg dich mal ab, bleib mal ganz ruhig, hier findest du Balance, hier hast du Halt, hier ist alles in Ordnung und wenn du dann merkst, dass das Pferd anfängt zu kauen oder vielleicht einmal tief durchzuatmen, dann kannst du ganz normal weitermachen mit dem, was du vorhattest. Dafür ist die Basis da. Um Gottes Willen, langweilt eure Pferde nicht, indem ihr da monatelang drauf rumpocht, auf das, was ihr in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen gemacht habt. Es gibt nichts Schlimmeres. Stellt euch mal vor, ihr geht noch zur Schule und ihr seid in der 7. Klasse und ihr müsst das wiederholen, was in der 1. Klasse gemacht worden ist. Wie man ein A schreibt und wie man Zahlen schreibt. Ihr würdet noch nicht mal rechnen. Man würde euch nur sagen, schreibt mal 10 Zahlen auf und schreibt mal das ABC auf. Du wirst ja blöd vorkommen, wirst sagen, was soll der Scheiß? Kann ich doch alles.
Kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Also meine Schrift ist eher schlimm und ich musste ja immer schön schreiben als Kind. In der Schule lernt man schön schreiben. Also hätten sie mich drauf festgenagelt, wäre ich heute, glaube ich, noch in Klasse 2 oder so. Definitiv. Also ich kann das genau nachvollziehen. Man soll natürlich immer sagen, ich habe dem Pferd die Basis erklärt. Wenn das Pferd kein Verständnis dafür hat, was der Zügel macht oder sowas, dann muss ich das erstmal erklären. Hat das Pferd das aber verstanden, aber nimmt es nicht immer wahr oder so, dann kann ich ja immer den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen in der Einheit.
Genau.
Also ich muss ja wirklich auch mal weiterkommen. Und es kommt auch ein bisschen auf den Typ Pferd an. Es gibt ja die emsigen Arbeiter, die vielleicht nicht ganz die hellste Kerze auf der Torte sind. Die müssen ein paar Wiederholungen mehr machen. Aber manche sind so hochintelligent, die langweilen sich nach zweimal den gleichen Schritt machen. Und da muss man auch ein bisschen drauf eingehen und sagen, gut, ich poche jetzt nicht eine halbe Stunde auf perfektem Schulter rein, sondern sage, kannst du das? Ah, vielleicht machen wir das eine mit dem anderen schon mal besser. Und das motiviert ja wieder.
Genau. Und eine Sache ist mir eben bei der Frage davor auch noch eingefallen. Natürlich gibt es das ideale Pferd, den Tänzer an leichter Hand, wie Richard Hinrichs ihn beschrieben hat. Den gibt es. Aber diese wirklichen Tänzer, die sind so wenig auf der Welt wie prima Ballerinas. Ja? Nicht jedes Pferd ist dazu geboren, das zu können. Bei vielen Pferden ist da irgendwo eine körperliche oder eine geistige Einschränkung, die kommen da nicht hin.
Das ist ein Schachweltmeister.
Ja.
So, jetzt mach mal Ballett.
Genau, mach mal Ballett.
Ja.
Oder so ein Sumo-Ringer, mach mal Ballett.
Da muss man dann auch wirklich gucken, wo ist das Talent meines Pferdes? Und das ist das, was wir in der Hofreitschule machen. Wir haben natürlich das große Glück, dass wir viele Pferde haben. Und wir können gucken, was ist wirklich dein Talent? Und wir sagen, dann ist es eben dein Talent. Dann machst du das. Du musst das andere ja nicht machen. Und bei euch zu Hause wird es dann vielleicht auch mal ganz freundlich dem Pferd gegenüber sein, zu sagen, was ist eigentlich das, was du gerne machst? Wollen wir das erstmal machen? Machen wir dich da erstmal perfekt drin? Und wenn das Pferd dann die Motivation gefunden hat, in dem, was es gerne macht, vielleicht ist es nur Freiarbeit, ja? Dass es sagt, da habe ich riesen Bock drauf, das Pferd macht das gerne. Und du kommst dann vielleicht über die Freiarbeit tatsächlich nachher zum leichteren Reiten, weil das Pferd gelernt hat, durch Motivation Gas zu geben.
Den Gefallen zu tun, genau, ja. Dass das Spaß macht, mit dir zusammen Sachen zu bewältigen.
Ich sage es immer wieder, man muss nicht reiten, wenn man ein Pferd hat.
Ja, und man kann sein Ziel anpassen. Man kann ja auch erstmal ein halbes Jahr nur ins Gelände gehen oder andere Sachen machen, Seele baumeln lassen. Also fällt einem auch kein Zacken außer Krone.
Ich arbeite gerade in Palomino, den haben wir letztes Jahr aus Spanien gekriegt. Der hatte eine Höllenangst vom Reiten, der war jedes Mal pitschenass. Den arbeite ich jetzt seit einem Dreivierteljahr an der Doppellange, mache ihn zum Springer und dieses Pferd wird mir jetzt langsam viel zu artig, dass ich sage, ich weiß gar nicht, ob du nochmal ein richtiger Springer wirst. Der fühlt sich so pudelwohl, dass ich eigentlich heute gesagt habe, ich würde gerne mal jemanden draufsetzen und mal gucken, was sich da verändert hat bei dem Pferd. Der hört aufs Wort wie ein Hund.
Ganz süß.
Das ist so,
einen Ausdruck gekriegt.
Ja. Ist ganz krass.
Der guckt, das ist ein Traum. Das ist ein Traum, wie der angekommen ist.
Aber das ist natürlich, wenn man nur...
Lass mich mal weitermachen, wir haben immerhin schon zwei Fragen.
Naja, es geht ja um Motivation.
Ja, es kommt ja noch ein bisschen.
Aber es sind ja auch kurze Fragen, die kann man auch kurz beantworten.
Genau. Das ist die nächste Frage. Wo wir jetzt gerade dabei waren, wie du das machst, wie ich das mache, wie Wolfgang das macht, woran erkennt man einen guten Bereiter oder Korrekturbereiter? Wenn du jetzt sagst, du kannst deinem Pferd selber nicht die Basis beibringen, gibst es zu einem Bereiter und sagst, mach doch nochmal neu. Woran erkennst du, dass der, dem du das Pferd da anvertraust, auch der ist, von dem du ein Pferd zurückkriegst, das du reiten magst?
Da bin ich derjenige, der am meisten Erfahrung hat. Den erkennst du oder die erkennst du daran, die dich abcheckt und sagt, was wirst du können mit einem Pferd? Und dem Pferd das beibringst, die Person muss dem Pferd, die Bereiterin oder der Reiter muss dem Pferd das beibringen, was du reiten werden kannst.
Können wirst.
Weil das ist das größte Problem, ist ganz häufig, Leute geben ihre Pferde zu Trainern. Die Trainer merken, da ist ein großes Talent in dem Pferd. Sie trainieren dieses Pferd sehr, sehr weit. Und der Besitzer wird es niemals mehr so reiten können, weil das Pferd viel zu weit geschult worden ist.
Aber dann ist das Kind ja schon in den Brunnen.
Dann ist ein Brunnen.
Woran erkennt man einen guten Bereiter oder Korrektur?
Indem du merkst,
was er mit anderen Pferden macht.
Was er mit anderen Pferden macht, aber auch wie er dich prüft.
Wie er sich mit dir
unterhält. Du siehst auch, wie das Pferd reitet, ob das Pferd überfordert wird oder ob der behutsam mit. Man kann ja auch, Leute, wenn ihr ein Pferd in Training gebt, ihr merkt nach 14 Tagen, die dreschen dann nur drauf rum. Oder das wird ja ganz häufig gemacht, weil die Trainer viel zu viel Druck haben im Kopf. Sie müssen abliefern. Sie müssen eine gute Arbeit abliefern. Und dann wird das mit zu viel Druck gemacht. Wenn ihr aber seht, ein Trainer geht da ganz behutsam mit um und redet auch und setzt euch, ihr dürft euch auch zwischendurch aufs Pferd draufsetzen. Wahrscheinlich nach 14 Tagen noch nicht. Das mag ich auch nicht so sehr gerne. Aber nach einem Monat lasse ich meine Pferdebesitzer schon aufs Pferd, um auch zu gucken, ob das Pferd das umsetzen kann, was ich dem Pferd zeige. Und das ist ganz wichtig. Daran müsstet ihr eigentlich so. Und es muss auch zwischenmenschlich passen, Leute.
Ich kenne zwei namhafte Ausbilder, die den Leuten verbieten, in der Zeit vorbeizukommen.
Ja.
Und sagen, du hast das Pferd jetzt hier im Training gegeben, jetzt frag nicht nach, du kriegst es fertig wieder und Punkt. Und darauf würde ich mich nicht einlassen.
Auf keinen Fall.
Also ich will auch nicht, dass da ständig auf der Matte stehen und sagen, was machst du denn da, was machst du denn da? Kann man machen, muss man nicht machen. Ja, aber das Vertrauensverhältnis, dass man da locker hinfahren kann und sagen kann, wann reizt du mal mein Pferd? Ich würde gerne mal zugucken. Erklär mal, was du da machst. Das muss drin sein.
Und das muss immer drin sein.
Und warum hast du den jetzt gehauen? Muss auch drin sein. Und wenn er das nicht sauber erklären kann, würde ich sagen, hiermit beende ich mein Training fristlos. Ich zahle dir jeden Tag, den du trainiert hast und mehr nicht. Und das kann man auch vorher besprechen. Und wenn derjenige dann sagt, dann trainiere ich dein Pferd nicht, dann sucht man sich einen anderen.
Dann wollte ich eben sagen, dann sucht euch jemand anderen. Das muss offen sein. Das muss ganz offen sein.
Auf der anderen Seite müsst ihr aber auch offen sein für die Dauer. Manchmal dauert es vielleicht länger oder manchmal ist es kürzer. Also da kann man auch nicht sagen, das muss jetzt in 3 Monaten das und das und das können. Da müsst ihr genauso offen im Kopf sein und sagen, okay, ich fahre mal einmal öfter hin oder ich gucke mir das einmal öfter, ich nehme einmal öfter Unterricht oder was auch immer. Das muss genau
sein. Naja, oder wenn das Pferd das Ziel in 3 Monaten nicht erreichen kann, dann müsst ihr vielleicht sagen, okay, ich möchte diese 3 Monate durchziehen, dann stecke ich mein Ziel nicht so hoch. Dann lasse ich das erstmal so weit geschehen, wie das geschehen kann. Und dann bringe ich es nächstes Jahr nochmal wieder. Wenn es mir gut gefallen hat, kannst du ja auch im nächsten Jahr nochmal sagen, kannst du nochmal 2 Monate nehmen. Im Allgemeinen bei den meisten Trainern ist es so, die meisten Trainer sagen 3 Monate erstmal. Das ist eine gute Zeit. 4 Wochen braucht ein Pferd, sich einzugewöhnen. Und dann kann man mit dem Pferd arbeiten. Dann kann man auch was zeigen und abliefern. Aber danach, also ich mache das so, wenn ich ein Pferd eine Zeit lang hier hatte, sage ich auch, du bring den noch mal eine Woche her, da arbeite ich noch mal nach 4-5 Monaten. Das kann ich in einer Woche. Das Pferd kennt mich, ich kenne das Pferd und dann kann man da auch sauber mitarbeiten. Aber da müsst ihr eben, sucht euch bitte jemanden, der transparent arbeitet. Das ist wichtig.
Okay. So, als nächstes fragt uns Julia Jax, welche Abkürzungen werden denn so allgemein gerne genommen und wie machen die sich später bemerkbar? Ja. Also, da haben wir, mir fällt da spontan Schulhalt ein, eine Lektion, ganz kurz vor der Piaf, ganz kurz vor der Levade. Also eigentlich sollten selbstverständlich immer Nachgiebigkeit im Genick, alle Seitengänge im Schritt, im Trab, im Galopp funktionieren. Das Pferd sollte spanische Schritt und Piaf können. Und jetzt wissen wir nicht mehr, was wir machen sollen. Galopp-Pirouette sitzt auch schon. Jetzt gehen wir mal an die Levade. Und da erarbeiten wir uns das Schulhalt. Das ist die richtige Reihenfolge. Man kann das aber auch vorm Anreiten machen.
Ich sage da jetzt gar nichts zu. Ich sage nur eins. Unser Freund Arne Kutz nennt das Schulhalt kackender Hund.
Das ist aber auch gemein. Ich wollte gerade sagen, also es kann für manche Pferde eine super tolle Balanceübung sein, dass sie einfach erstmal ein Gefühl für ihren Körper kriegen. Also das würde ich jetzt auch nicht so harsch sagen.
Vorsicht! Ja. Ich sage das nochmal, auch mit den Worten von Christine. Macht es hinten dran und nicht mittendrin und auch nicht vorne weg. Es schmeißt euch in ganz vielen Übungen immer wieder nach hinten. Ihr kriegt das immer wieder angeboten, wenn ihr es nicht haben wollt.
Also was wir wollen,
es ist, ja nicht
um ist ja, dass es, wenn wir anhalten, geschlossen steht. Das ist ja eins, das kann man üben. Aber wenn du übst, das Gewicht auf die Hinterhand zu verschieben, übst du ein arretiertes Versammeln.
Ich übe das genau andersrum. Ich übe ein vorne hoch und dann losgehen. Immer mit einer Vortendenz. Und das mache ich beim Schulhalt genauso. Das ist einfach meine Idee, dass selbst
du bist eine erfahrene Trainerin.
Ja, gut.
Und das ist ganz etwas anderes, wenn das ein erfahrener Trainer macht und sagt, bei diesem Pferd mache ich es jetzt und hier.
Ja, also meiner hat mir das angeboten und meine Vorreiter auf diesem Pferd, die sie mir angeritten haben, haben das angenommen. Und es passiert mir heute noch, dass in aufregenden Situationen, wenn wir im Waffengarten sind oder sowas und ich sage, versammel dich, dass er sagt, jo, Schulhalt. Mhm. So, und Schulhalt ist etwas im Hof, im Stand.
Ja,
so das kann man keine
aber Bewegung. Aber es geht ja nicht nur um Schulhalt, es geht ja um Abkürzungen.
Ja, genau, das ist naja gut.
Ich nenne das eine
Abkürzung. Ja, mach mal.
Ich habe eine gute Abkürzung, das Pferd über die Zügel in Balance zu bringen. Nicht dem Pferd zu erklären, wo die Balance sitzt und wie man das mit Reiter drauf erarbeitet, sondern das Pferd über den Zügel so straff halten, in Anlehnung halten, permanent. dass das Pferd selber nicht die Balance findet, sondern über Hilfszügel oder eben über den Reiter da oben drauf, der das Pferd richtig einrahmt, von allen Seiten in Balance gequetscht wird. Und wenn man es dann mal loslässt, dass es dann rumwabbelt, das haben wir mit sehr vielen Korrekturpferden, dass die völlig aus der Balance sind, sobald der Reiter mal nicht alles dran hat. Und das ist für mich eine ganz klare Abkürzung, dem Pferd das nicht zu erklären.
Ich hätte noch eine passende, die da am meisten mit dazugehört, Tempo. Dass ich fehlendes Gleichgewicht über Tempo und Kraft dann halt eben entsprechend wieder wettmache. Also es gibt halt sehr viele geschickte und mutige Leute, todesmutige Leute, die also wirklich junge Pferde dahin quetschen über Tempo mit den von dir genannten Mitteln über den Zügel und halt eben über Tempo, dass die Pferde das alles irgendwie so ansatzweise für den Laien ganz nett machen. Und wenn man dann versucht, jetzt mach's doch mal in Gleichgewicht und ohne Kraft, dann funktioniert's nicht. Oftmals kommt dann halt eben das Tempo auf einmal alleine zum Vorschein und die rennen ihrem eigenen Gleichgewicht hinterher.
Und kriegen Angst in Ecken, fallen um, stolpern oder rutschen aus. Also diese ganzen blöden Unfälle, die passieren immer, weil man in der Basis gepennt hat, dem Pferd die Balance beizubringen.
Und was ich auch sehr häufig sehe, was gerne gemacht wird, weil die Leute das Schulterherein nicht richtig verstanden haben, wie es richtig geritten wird. Gehen sie über Schulterherein hinweg. Die Pferde können Travers, die können Rondwehr, können kein Schulterherein. Spätestens beim Galopp kriegst du die Strafe. Das Pferd bricht aus dem Zirkel aus, weil es den äußeren Zügel nicht richtig kennengelernt hat. Und wirklich Schulter rein, eigentlich die einfachste Übung im Seitengang, die wir reiten können, aber für manche Leute scheinbar sehr kompliziert, weil sie es nicht richtig verstehen, den Zusammenhang zwischen inneren Schenkel und äußerem Zügel, das nicht richtig im richtigen Maß einsetzen und sagen, ach scheiß, kann ich ja, aber in Wirklichkeit ist es immer nur ein irgendwie, wie du das immer sagst, Chris, ein irgendwie krumm auf den Kreis, hat aber nichts mit Schulter rein zu tun, ja, meistens ist es über die Schulter ausbrechen. Und da kriegst du später die Strafe, hundertprozentig. In dem Moment, wo Tempo reinkommt, geht schief.
Zweiter Teil der Frage von der Julia. Kann man alle Versäumnisse wieder korrigieren oder gibt es Dinge, die man einfach nicht mehr hinbekommt? Dazu auch Barbara Wensen. Gibt es Auffälligkeiten durch verpasste Chancen aus der Zeit der Grundausbildung, die später auch mit viel Mühe nicht mehr korrigiert werden können?
Naja, das Einzige, was man manchmal nicht mehr hinkriegt, ist, wenn die Piaffe mit zu viel Druck zu früh in die Pferde rein, auf gut Deutsch, gedroschen wurde. Das kann sein, dass sie ein Leben lang Angst davor haben. Aber ansonsten...
Naja, aber das geht mit allen Traumata. Wenn das Pferd immer Angst vorm Reiter hat, weil es aus dem Gleichgewicht geschmissen wurde, hast du so einen wie den Palomino.
Ja, aber ob die kriegst du wieder.
Wir hatten auch schon Pferde, die haben ihr Leben lang Angst vorm Galopp gehabt. Hatten wir auch schon. Und das sind... Also ich glaube tatsächlich, ja, immer, wenn das so ein böses Trauma ist, was das Pferd mal irgendwann in einer Situation gelernt hat oder wenn es schon eine wirkliche Stereotypie entwickelt hat oder wirklich körperlichen Schaden genommen hat, das kriegt man ja auch nicht wieder weg. Also wenn das anfängt, bei Stresssituationen sich aufzupumpen wie ein Maikäfer oder zu poppen, zu beben, zu sonst was, das kriegt man noch nicht wieder weg. Das kann man minimieren und man kann mit Verhaltenstherapien dagegen angehen, aber wegkriegen tut man das nicht mehr.
Ich würde gerne noch etwas zur Abkürzung und in dem Zusammenhang auch Bewegungsauffälligkeiten sagen. Eine Abkürzung ist natürlich auch Kraft- und Muskelaufbau vor Knochen- und Sehnenaufbau. Das heißt also, die Pferde werden oder überhaupt halt eben, dass der Körper so weit ist, diese Leistung zu bringen, die abgefordert wird und auch die Belastung viel zu früh dann eben abgefordert wird. Und da sind natürlich Probleme entstanden, die wir dann später halt zum Beispiel eben gebäudetechnisch auch sehen. Da ist dann die rückständige Vorhand, die vorständige Hinterhand, das geöffnete Lumbosakralgelenk, der Senkrücken der schlechte Muskelaufbau im Trapezbereich, vorderen Widerrissbereich, fehlende Halsmuskulatur, die aber an anderer Stelle entsprechend enorm aufgebaut ist. Das heißt, Unterhalsaufbau, die haben vielleicht einen enormen Brustkorb, aber gar keine Tragemuskulatur, Haltemuskulatur haben die Pferde, weil sie relativ lange den Brustkorb auf der Vorhand tragen, ohne den wirklich nach vorne zu führen und solche Dinge. Und da sind natürlich Bewegungsmuster auch drin. Und Bewegungsmuster umzubauen, dauert relativ lange. Weil Bewegungsmuster, Bewegungsintelligenz ist wie bei uns Menschen auch. Wenn wir Fahrrad fahren, wenn wir, du hast gerade gesagt, schön schreiben, wenn du schnell schreiben kannst und du sollst schnell schreiben, du aber nicht schön schreibst, aber theoretisch schön schreiben könntest, dann wirst du immer schnell, wenn du nicht drüber nachdenkst, krackeln. Ist ganz normal. Beim Fahrradfahren denkst du nicht darüber nach, welcher Fuß jetzt nach oben und vorne geht und dann wieder nach unten, sondern das machst du einfach. Autofahren und all diese Dinge sind alles Körperintelligenz, wo wir nicht mehr aktiv drüber nachdenken, was wir tun müssen. So, und das ist, wenn das beim Pferd drin ist, ist das halt eben die Abkürzung, die das Pferd immer wieder von sich aus nehmen wird, bis wir das überschreiben können. Und dieses Überschreiben, so wie Wolfgang das auch gerne sagt, dauert meistens genauso lange oder zumindest ansatzweise so lange, wie es entstanden ist. Ja, gerade was Gebäudeprobleme angeht. Also wenn ich jetzt Taktunreinheiten habe, wenn also die Hinterhand immer zu kurz tritt, wenn die also zwar nach hinten schön rausschiebt, aber nicht gerade wirklich weit nach vorne, ja, dann kommt das Pferd immer mit durchgedrückten Knien auf und damit halt eben auch durchgedrückten Sprunggelenken auf und schiebt dann nach oben rüber. Das ist unheimlich schwer wegzukriegen, wenn das Pferd gerne über Tempo geht. Dann kann ich es auch nicht mehr sitzen und all solche Sachen. Und das ist etwas, da kann man dran gehen, aber da muss man erstens sehr viel Biss für haben, gute Vorstellung davon haben, wie soll es denn besser aussehen. Und das ist halt etwas, was sehr, sehr lange dauert, bis man das so überschreiben kann, weil nur eine gute Idee und das Vorhaben, jetzt reite ich versammelter, funktioniert meist nicht. Und die meisten haben da kein Auge für. Da brauche ich tatsächlich auch jemanden, der ein Auge von außen drauf hat. Welchen Weg kann denn dieses Pferd gehen, damit es flüssig laufen kann?
Stimmt. Ja. Okay, ich mache mal weiter. Miechen Fahr. Ich bin als Reitbeteiligung schon so vielen Pferden begegnet und fast alle hatten eines scheinbar in der Erziehung, Ausbildung verpasst. Das Stillstehen bleiben im Alltag. Ist das schon Grundausbildung oder eher Erziehung, die bereits gelaufen sein sollte, ehe die Ausbildung beginnen kann?
Ja.
Ist denn Ausbildung nicht Erziehung?
Naja, also ich glaube, es geht hier um welches Alter. Also muss das Fohlen lernen oder lernt das der Vierjährige, mit dem du anfängst, ernst zu machen?
Nein, das muss das Fohlen ja schon mal lernen, wenn ihm die Füße gemacht werden. Da muss es schon mal stille stehen. Und wenn man nachher, wenn das Pferd nachher, wenn wir anfangen mit dem Pferd zu arbeiten, nicht mehr stille steht, dann kann es daran liegen, dass es überfordert ist, weil es das nicht versteht, was es macht. Ganz egal, welchen Grund es hat, das gehört zur Grunderziehung. Das ist wie halfterführig machen, stille stehen, das muss ein Pferd lernen. Und zwar bevor es irgendetwas anderes lernt.
Der kleinste gemeinsame Nenner.
Leute, wenn ihr die Pferde nicht stille stehen lassen könnt, dann könnt ihr sie nicht dafür loben, was sie gerade getan habt. Ihr lobt sie immer für Zappeln. Weil es Pferd wird zappeln und wird wahrscheinlich sogar gierig auf die Tasche gucken, wann die Hand in die Tasche geht und da etwas rausholt. Die sind nicht bei sich, die Pferde. Das ist das Erste, was das Pferd lernen muss, mit dem Halfterführig sein. Stille stehen, so lange, bis ich als Mensch sage, beweg dich. Vorher nicht. Umgekehrt geht es ganz einfach. Stellt euch vor, ihr seid Fahrer, Kutsche fahren. Euer Pferd steht nicht still.
Schade.
Scheiße. Manchmal kommst du nicht zur Kutsche. Ist schon weg. Ja, so.
Aber wenn das Pferd den Weg kennt.
Ja. Ganz einfache Geschichte. Das müssen sie lernen.
Tanja Rüppel hat die nächste Frage. Das Pferd soll auf einen Hauch von Schenkel reagieren, zumindest in meinem Verständnis. Wie korrigiert er ein Pferd, das durch die Fehler der Reiter gelernt hat, nur auf einen sehr deutlichen Schenkeleinsatz und dann auch nur sehr, sehr zäh loszugehen? Da haben wir so einen Trick.
Ja, der Trick ist relativ einfach. Das Pferd wird an den Schenkel, auf den Schenkel in der Form sensibilisiert. Du sitzt da oben drauf, du machst einen Schnalzer. Das Problem ist, dass die meisten Leute viel zu viel schnalzen. Die wissen gar nicht mehr, was sie mit den Schnalzern machen. Manche reiten im Schnalztakt. Die ganze Zeit. Und dann ist häufig der Takt noch nicht mal von der Bewegung, sondern sie schnalzen immer. Genau, die Ritter der Kokosnuss, genau die Nummer. So, ist es kein Wunder, dass ein Pferd da nicht mehr hinhört. Der Schnalzer ist der Schlüssel im Auto, der zündet, der den Strom anmacht. Und den nimmst du auch nicht die ganze Zeit beim Fahren und drehst da dran rum. Ja, sondern dann macht man mal, dann ist das Auto an, dann kann man losfahren. Und so ist das mit dem Schnalzer. Also, ihr schnalzt einmal, tut nichts. Ihr sitzt völlig passiv auf dem Pferd, ihr schnalzt. Ihr gebt weder einen Schenkeldruck, noch macht ihr was mit dem Zügel, noch mit der Gerte. Ihr schnalzt einmal, kommt nichts. Ihr schnalzt ein zweites Mal, kommt nichts. Ihr schnalzt ein drittes Mal.
Und danach schlägt der Blitz ein.
Beine weg und es kracht einmal so richtig, aber richtig am Körper des Pferdes.
Eine Erwartungsverletzung.
Mit beiden Beinen eine Erwartungsverletzung.
Vorausgesetzt, das Pferd weiß, was das Schnalzen bedeutet. Aber es ignoriert.
Spielt keine Rolle, du kannst es auch neu etablieren.
Ja, okay.
Du kannst es auch neu etablieren. Ich verspreche euch, das wiederholt ihr 3-4 Mal, wo wir wetten, dass das Pferd auf dem zweiten Schnalzer sich vom Stand in den Schritt bewegt. Garantiert.
Das Wichtige ist, dass man, wenn man solche Konditionierungsgeschichten macht, da die Lernatmosphäre auch hergestellt hat. Wenn das Pferd vorher schon Panik hat oder blockiert oder sonstiges, wird das auch nicht lernen. Also unter Stress ist das Lernen möglich, aber nicht besonders ausgeprägt. Also das wird schwieriger. Also wenn ihr einfach bei der Konditionierung bleibt und bei Sensibilisierung. Also in dem Moment, das Signal aufhört, wo das Pferd anfängt zu reagieren.
Genau.
Das ist die einfachste Erklärung für Sensibilisierung. Das ist einfach Lerntheorie. Guckt in die Lerntheorie, das nochmal einmal wirklich vergegenwärtigen, was ist positive Verstärkung, negative Verstärkung, positive Bestrafung, negative Bestrafung, Verstärker, Inhibitatoren.
Sprich doch schneller,
Claudia. Genau.
Kann man drüber wegreden.
Was überschattet das andere und so, wenn ihr da ganz sattelfest seid, dann habt ihr mit solchen Sachen eigentlich keine Frage mehr, weil das geht ganz schnell.
Das ist eine Tagesaufgabe.
An einem Tag
mache ich das. An einem Tag ist nur das. Da kommt nichts anderes. Danach wird kein Schritt gegangen, kein Schulter rein, gar nichts. Das wiederholt ihr so oft, bis das Pferd auf den Schnalzer anreitet, losgeht. Dann steigt ihr ab, lobt das Pferd, bringt es zum Stall. Das wird am nächsten Tag wiederholt. Wenn das Pferd beim zweiten Mal, das wird nochmal dumm sein und erst nochmal überprüfen, ob du auch wirklich das alles richtig machst. Ob du nicht einfach nur schnallst und schon die Beine rannimmst, sondern es wird abwarten. Schnallst du einmal, schnallst du zweimal. Dann sagst du mal gucken, ob du das wieder mit dem Bein machst. Oh ja, du machst das mit dem Bein. Beim zweiten Mal wird das Pferd schon sagen, okay, ich habe verstanden, ich gehe. Am dritten Tag wird es wahrscheinlich auf den Schnalzer schon gehen.
Dann lobst du ganz doll, steigst wieder
ab. Wieder ab, genau. Und erst dann.
Und erst dann darfst du das ins Programm.
So, und jetzt kommst du auf dich an, lieber Reitersfreund und Freundin.
Tanja,
wir kennen uns ja. Immer in der Reihenfolge. Und nicht nebenbei schwätzen und rumschnalzen. Machst du aber nicht, ich kenne dich. Sondern ihr müsst das immer, ihr müsst euch auch konditionieren. Ihr könnt nicht nur euer Pferd konditionieren, ihr müsst euch ganz doll konditionieren, was ihr mit den Schnalzern macht. Und auch was ihr mit der Stimme macht. Manche Leute sind sofort, wenn man das Pferd macht, 3 Schritte, feiern eine Riesenparty und das Pferd fängt an, die Schritte zu zählen und sagt, nach 3 Schritten schreit die schon immer ganz glücklich, dann ist schon fertig.
Ja, wenn sie glücklich ist, ist dann alles erreicht.
Ja, und dann, ja, nur das Pferd zählt dann auch. Zum Beispiel, manche Leute galoppieren ja, wenn Pferde nicht gut galoppieren können, erstmal 1 oder 2 Schritte. Ja, das machst du mal 3 Wochen und dann galoppiert das Pferd immer 2 Schritte. Es geht keinen dritten. Das kennt es ganz genau. Und das ist die Kunst von euch.
Wirklich jeden Tag eine Verbesserung zu erzielen.
Richtig.
Und sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was es gestern schon gab, oder wenigstens ein bisschen.
Das ist ein.
Ja, und wenn trotzdem immer einmal abchecken, ob da nicht irgendwas anderes dahinter ist, dass das Pferd wirklich einen Freeze macht. Weil wenn das tatsächlich nach 2, 3, 4 Tagen überhaupt noch nicht weiter ist und nicht lernt. Also immer wenn ein Pferd nicht lernt, ist das ein ganz großes Alarmzeichen.
Dann ist körperlich was nicht in
Ordnung. Genau. Ja. Ich wollte noch was ergänzen, also grundsätzlich zu dem Thema deutlicher Schenkeleinsatz. In dem Bereich, in dem wir da unterwegs sind, also sprich Gurtlage, Schenkellage, ist einer der sensibelsten Hautareale des Pferdes. Ja, das sind also Fleischshake-Muscles, ne? Große Hautmuskulatur. Und der ist so sensibel, viel sensibler, ich habe das schon mehrfach gesagt, als unsere Fingerspitzen. Ne, da sind Tests gemacht worden mit dem, wie schnell reagiert diese Muskulatur. Die reagiert viel früher als unsere Fingerspitzen und die sind sehr sensibel, wie wir alle wissen. Und dementsprechend subtil dürfen wir in diesem Bereich unterwegs sein. Das heißt, das meiste, was wir da machen, ist eher so, dass die Pferde das lerntechnisch ignorieren, ne? Und auch vielleicht tatsächlich sagen, das hat gar keine Bedeutung, was du da machst. Ich habe es auch nicht verstanden. Vielleicht mache ich irgendwann etwas, weil du da oben irgendwie schon gereizt bist oder sonst irgendwie etwas oder weil eine Gerte kommt oder sonst irgendwie etwas. Aber diesen Reiz da unten, das, was du da tust, das habe ich nicht verstanden. Und wenn man dann einmal das richtig konditioniert hat, ist meistens tatsächlich auch so, dass der Schenkel da unten nichts mehr machen muss. Wir hatten das ja jetzt auch nochmal in unserem Basis im Sattel 3, bisschen Werbung an dieser Stelle, müssen wir mal einen Werbeblock ein, dass wir halt eben auch uns nochmal Videos angeschaut haben, auch zum Beispiel von Jolt, der ja viel zu lange Beine hat für diese Pferde. Die hängen da unten so weit runter, der kommt gar nicht mit unten mit der Ferse dran, wenn er nicht irre lange Sporen hätte, um die zu benutzen. Aber die meiste Zeit sieht man in den Videos auch, da passiert nichts an den Beinen.
Die
und bei allen anderen kann man es sich dann auch anschauen, nur es fällt nicht so auf, weil die Füße halt höher sind. Ne? Und dass es diesen deutlichen Schenkeleinsatz nicht gibt, ne, den braucht man gar nicht. Also eine leichte, ich sag mal, Veränderung der Muskulatur bei einem gut konditionierten Pferd hilft meistens schon, reicht schon. Erst dann, wenn irgendwas wieder, gerade Balanceverlust oder sonst irgendwie etwas oder Ablenkung, dann kann sein, dass vielleicht mal etwas deutlicher sein muss oder weil man irgendwie nochmal eine Kraft braucht, ne? Weil die Kraft gerade nicht gehalten wird oder so etwas. Aber eigentlich ist meistens der Schenkel auch beim Reiter oder Reiterin falsch verstanden.
Mit dem Schenkel ist es genauso wie mit dem Gebiss. So wie wir die Pferde weich am Gebiss machen, so machen wir sie auch weich am Bein. Und das muss aber jeder Reiter oder Reiterin für sich selber auch checken, was sie mit den Beinen machen. Viele haben klopfende Schenkel oder drücken die ganze Zeit oder halten sich sogar mit den Beinen fest. Wer sich mit den Beinen festhalten muss auf dem Pferd, der kann Leichtigkeit nicht erreichen. Ist nicht möglich. Leichtigkeit erreiche ich nur, wenn ich einen zügelunabhängigen und beinunabhängigen Sitz habe, wenn ich da oben sitzen kann, ohne dass ich Angst haben muss, da runterzufallen. Wer das noch nicht hat, vor allen Dingen nachher im Galopp, wer noch Angst hat, runterzufallen im Galopp und klammert, der muss sich da gar keine Gedanken machen, dass er sein Pferd im Schritt und im Trab so weich am Schenkel kriegt. Wenn das Pferd so leicht am Schenkel ist, dann darf es im Galopp nicht klammern, sonst haut der Gaul ab, dann ist er weg.
Ich kann auch noch mal ganz kurz einen Werbeblock einschieben. Ich habe ein ganz tolles Lernseminar, wo man genau diese Sachen auch noch mal unter die Lupe nimmt. Eben was Lernverhalten, also überhaupt Pferdeverhalten und was, also dass die Pferde wissen nicht, was Beine ran heißt. Nee, also bei Versuchen, bei Studien von Andrew McGreevy sind 10% der Pferde sind losgelaufen. Die anderen haben sich hingeschmissen, sind in die Luft gesprungen, sind seitwärts gegangen, sind gar nicht gegangen oder rückwärts oder sonst irgendwas. Ein Pferd weiß nicht, was Beine ran heißt. Woher?
Ja, also. Und das eine, also Gurt vom Druck vom Gurt soll er ignorieren, ja,
genau.
Aber Druck vom Bein soll er drauf reagieren. Ja. Und zwar mal mit rückwärts gehen und mal mit vorwärts gehen und mal mit stehen bleiben.
Und mal mit rumliegen und mal mit...
Also das ist schon ein Klavier. Ne? So muss man es auch bedienen. Stefanie Wojtina hat die nächste Frage. Auch ausführlich?
Es ist wieder eine halbe Seite. Leute...
Ja, ich hätte sie einkürzen können.
Naja.
Aber das muss ich dann auch tun.
Das müssen wir dann auch tun, weil, gut, mach, so kommen wir nicht weiter.
Die nächste ist noch länger.
Können wir uns das ja überlegen, ob wir die anderen vorziehen und die dann weglassen, würde ich vorschlagen, weil ein drittes Mal machen wir nicht.
Sind nur noch die drei.
Ja, noch
zwei lange und eine kurze. Also dann machen wir die kurze zuerst. Rebecca, genau. Meine Liebe, wann ist es zu spät zum Geraderichten? Ein Pferd wurde jahrelang in seiner natürlichen Schiefe geritten, fühlt sich an wie darin einzementiert. Kann der engagierte Amateur das noch hinkriegen? Ja, Positionierung des Widerrisses ist kein Problem.
Ja gut, wenn es total eingerostet ist und dein Pferd ist 25, dann musst du dir auch überlegen, ob du das den armen Tier noch zutun möchtest.
Wenn es gesund geblieben ist bis 25 in der natürlichen Schiefe.
Dann lass es. Ja, dann lass es.
Wenn es jetzt halt 7 ist und du sagst, Mann, der hat schon 3 Jahre lang da, dann würde ich noch was dran
machen. Ja, ihr müsst auch mit dem Alter von den Pferden, ihr dürft das immer gerne mal so versuchen, auf Menschenalter zu übertragen. Ja? Wenn ein Pferd 7 ist, ist es mit Menschen vergleichbar, mit 18 bis 20, 21, da ist noch alles drin. Wenn das Pferd 20 ist, ist es vergleichbar mit einem Menschen 60. Da ist nicht mehr alles drin. Da ist bei manchen Menschen schon ganz schön Bingo, bei manchen geht noch was, die sich immer gut bewegt haben.
Nein, ja, aber tatsächlich ist das Gehirn plastisch. So. Also man kann über das Gehirn ganz viel arbeiten.
Aber der Körper kann nicht mehr alles.
Der muss mitkommen und das muss man dann viel langsamer angehen. Natürlich kann man auch mit einem 30-jährigen Pferd noch Hufkorrekturen oder sonst was machen, aber mäßig, in kleinen Schritten. Und vielleicht ist es auch gar nicht nötig, weil wenn er 30 geworden ist mit seinen schiefen Füßen, dann schafft er das vielleicht auch noch bis 35. Und das ist bei den Reitpferden, natürlich muss ich wissen, was ich damit machen will, also wie viel Leistung verlange ich dem Pferd ab. Aber wenn jetzt ein Distanzpferd, was schon erfolgreich Distanzen sein Leben lang läuft, mit über 20 schief zu mir kommt, dann muss ich doch sagen, wieso der?
Lass ihn doch, wie er ist.
Er läuft doch.
Ja. Er macht seinen Job.
Ja. Und hat keinen Schaden genommen.
Er hat keinen Schaden genommen. Ich würde hier vielleicht auch unterscheiden, also gerade richten ist immer so ein großes Wort, Prozess. Die meisten Leute haben irgendwie im Kopf so, das Pferd wird gerade, beide Seiten sind irgendwie gleich gut. Ich würde hier balancefördernde Lektionen, ne? So wie du auch gerade gesagt hast, Widerriss gerade bekommen. Wenn das Pferd auf eine Schulter fällt, dass ich eine Maßnahme dafür habe, aus dieser Situation da rauszukommen, dass es mich gesünder als gestern und letzte Woche tragen kann. Ich glaube, das kann man dann immer noch machen, aber es ist was anderes, als wenn ich jetzt sage, ich nehme mir vor, dass ich dieses Pferd in eine Idee von gerade bekomme.
Ja. Etwas noch dazu. Beim Pferd achten wir alle so sehr darauf, dass alles in Ordnung ist und gerade wird und dass das Pferd ganz korrekt läuft. Und häufig sehe ich die Leute, die sich mit dem Pferd beschäftigen, haben die beschissensten Schuhe an, die sind wirklich schief gelatscht.
Und denen sagst du, nimm mal die Zügel in die andere Hand, in eine, und dann sind die bedient.
Und dann geht es schon nicht mehr. Ja. Also beim Pferd auch bitte mal 5 gerade lassen. Ich mache immer ein ganz tolles Beispiel. Mein alter Raisuli, der ist jetzt 31, der alte Berber, der war rechts immer deutlich steifer als links. Das habe ich nicht hingekriegt. Ja, ich habe auch irgendwann gesagt, ich nehme das jetzt einfach so hin. Das Pferd ist so und fertig. Und damit hat er es ja geschafft bis 31 und ist relativ fit noch. Also hätte ich den vielleicht so verbogen, dass er wieder gerade oder dass er irgendwann mal gerade geworden wäre, so gerade wie ich es gerne gehabt hätte, wäre es vielleicht auch schief gegangen, das ganze Experiment. Also auch so, wie was ich sage, lasst auch 5 gerade sein und sagt mal zum Pferd, okay, du kannst damit leben, ich kann auch mit leben.
Ja, nur man kann eben gesundheitsfördernd arbeiten immer und übers Gehirn arbeiten immer, das geht ein Leben lang, das ist immer plastisch.
Aber dann lernt ihr jetzt auch sofort rechts und links zu schreiben und zwar Schönschrift.
So, Stefanie Woltiner, jetzt bist du dran. Sie schreibt, mein Pferd, Norweger, jetzt 18, stand fast sein ganzes Leben lang auf der Weide und sollte dann innerhalb weniger Wochen Therapiepferd werden. Da er absolut nichts kannte, war er völlig überfordert. Sie wollten zu schnell, zu viel. Er hat getreten, gebissen, gab keine Hufe, zog Menschen hinter sich her und hatte keine Lust auf Kooperation mehr oder Arbeit mit Menschen. Kurze Zeit später, Mai 21, habe ich ihn übernommen und fast ein Jahr lang nur an der Basis im Umgang geübt. Beispielsweise, dass er von anderen Pferden weggeht, ohne in Panik zu verfallen, vernünftig Hufe gibt, mich nicht umrempelt. Erst dann haben wir angefangen, ihn auszubilden, im Sinne von Handarbeit und Longe, vor ein paar Monaten jetzt auch unter dem Sattel. Bei einem seiner Vorbesitzer hat er sich angewöhnt, die Ohren etwas nach hinten zu legen, sobald ein Mensch in seinen engen Raum kommt. Er macht das immer noch, vor allem bei Fremden. Mir gegenüber auch, aber weniger. Und er ist niemals böse dabei. Wie hättet ihr ein solches Pferd neu gestartet? Und habt ihr eine Idee, was das mit dem Ohrenanlegen bedeuten könnte?
Zum einen hast du so eine lange Frage gestellt. Ich gebe dir eine ganz kurze Antwort. Wahrscheinlich genauso, wie du das gemacht hast. Das Pferd ist absolut überfordert worden. Ein Therapiepferd, das ist wahrscheinlich die höchste Anforderung, die ich an ein Pferd stellen kann. Da sitzen nachher Menschen drauf, die vielleicht spastisch gelähmt sind, die ihren Körper nicht im Griff haben, die ihre Stimme nicht im Griff haben, die sonst irgendwelche Behinderungen haben, und diese Pferde müssen unfassbar duldsam sein. Das ist eine ganz lange Ausbildung für so ein Pferd. Und das ist eigentlich auch der schwerste Job, den es geben kann für ein Pferd.
Auch mental, ja.
Das ist nicht in Wochen zu machen, das braucht Jahre.
Na gut, da hat er sofort gemeutert.
Er hat gemeutert, das ist sein gutes Recht, das hat er auch richtig gemacht. Und du hast das richtig gemacht, dass du dir Zeit lässt. Mit dem Ohren anlegen. Also unser Armada, der ist jetzt 23. Der hat manchmal so angewachsene Ohren, da musst du gucken, ob überhaupt noch welche da sind.
Aber man kann ihm sagen,
Öhrchen. Ja, man kann dann sagen, gib Öhrchen, dann kommen die wieder nach vorne. Aber ich habe mir auch
guck
nie...
Guck mal, hübsch, ist auch so.
Ja. Manche Menschen gucken auch immer böse und sind gar nicht böse. Und ich würde dem Pferd nicht alles abgewöhnen. Aber du weißt doch, damit umzugehen. Wenn er nicht beißt, wenn er die Ohren anlegt, der sagt doch eigentlich nur mit dem Ohren anlegen, nicht so dicht. Mehr sagt er doch gar nicht. Dann kann man das doch respektieren, ist doch gut.
Genau das. Also ich glaube tatsächlich, dass man auf solche Zeichen ein bisschen gucken sollte,
ja, ja,
aber eben einen Kompromiss finden für, guck mal, also ich habe gesehen, dass du das so und so meinst, aber können wir trotzdem reden? Also so gehe ich dann auch mit dem Amata um, so ja, können wir trotzdem reden, können wir trotzdem miteinander umgehen. Und in dem Moment, ich ignoriere sowas nicht, sondern ich sage tatsächlich, ich habe es gesehen, wir machen trotzdem was anderes weiter. Und,
er kriegt einen Spruch, aber mehr auch nicht.
Ja, genau, eben so einen kleinen und auch vielleicht auch nett gemeinten, so, ach, guck mal, sind die Öhrchen wieder fest? Ne? So, also irgend so ein bisschen witzig, wie man bei einem Menschen
möchtest auch... Möchtest du das nicht, du? Müssen wir nicht.
Genau, also bei einem Menschen würde man ja auch so damit umgehen und auch beim Pferd helfen, also diese Psychologie mit dem Grinsen vorm Spiegel oder sich in Position, in eine machtvolle Position stellen, dass man sich selber stolz hinstellt, bevor man in ein aufregendes Vorstellungsgespräch geht oder so. Das hilft ja tatsächlich und das ist beim Pferd meines Erachtens nach genau das Gleiche. Stell dich stolz hin, sag, guck mal nett, guck mal glücklich und das Pferd kriegt auch eine andere Laune. Also habe ich beim Amata wirklich am eigenen Leib viele Jahre lang erlebt.
Umgekehrt, ganz häufig kriegen Pferde von außen, von den Bandenhyänen Feedback, wenn sie irgendetwas machen, was der Reiter gar nicht will, aber was schön aussieht, ja, spanischen Schritt oder plötzlich oder eine Hebung oder irgendwas, oh, toll, toll. Sie kriegen ein Feedback, was sie vom Reiter nicht kriegen würden, weil der Reiter sich eigentlich darüber ärgert, dass das Pferd das gerade gemacht hat. Aber sie werden von außen gelenkt. Und da müsst ihr, das ist genau das, was Diana sagt, da müsst ihr für sorgen, dass sowas nicht passiert. Und ihr auch euer Grinsen oder ängstlich sein in gewissen Situationen müsst ihr versuchen, in den Griff zu kriegen, damit ihr dem Pferd nicht ein falsches Feedback gebt und das Pferd damit falsch programmiert. Was ich auch eben gesagt habe, zu viel reden, zu viel schnalzen, zu viel von diesem, zu viel von jenem in der falschen Situation. Er macht gerade einen spanischen Schritt, aber du stehst da vorne, er knallt dir einen vors Knie. Ja, das findest du denn doof. Wenn er aber den spanischen Schritt macht und du hast gerade 1,5 Meter Abstand, dass er dich nicht treffen kann, findest du es wieder gut. Jetzt stell dir mal vor, da steht ein kleines Kind davor und der macht das, der trifft es in Kopfhöhe. Also immer nur dann, wenn ihr das wollt, kriegt das Pferd ein positives Feedback. Das Beste, was ihr machen könnt, ist ignorieren. Pferde sind Energiesparer. Irgendwann hören die auf, Dinge zu tun, die sie nicht tun müssen, weil sie einfach merken, ich kriege kein Feedback dafür, dann tun sie es auch nicht mehr. Oder im Zweifelsfall immer ein negatives Feedback.
Ich würde gerne noch was zu den Ohren ergänzen. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir diese ganzen, ja, ich sag mal, Merkmale eines Pferdes kennen und uns anschauen. Aber ich erlebe immer mehr, dass die Leute eine Schablone anlegen und sagen, dieses Pferd hat Schmerzen, dieses Pferd hat Angst, dieses Pferd fühlt sich unwohl, ohne das Pferd zu kennen.
Ja.
Also ich muss ein Pferd, wenn ich natürlich mein eigenes Pferd beobachte, dann muss ich die einzelnen Stimmungen und Stimmungsschwankungen natürlich kennen. Aber irgendwo einfach nur eine Schablone anzulegen und zu sagen, okay, Pferd hat die Ohren hinten, bedeutet auf jeden Fall, der ist richtig grimmig und fühlt sich total unwohl. Es ist, glaube ich, total wichtig, dann halt eben zu schauen, Ist das wirklich so? Oder ist der vielleicht einfach hochkonzentriert? Wer sich mal Pferde in Freiarbeit anguckt, es gibt unheimlich viele Pferde, die in Freiarbeit gearbeitet werden, die haben die Ohren hinten. Das machen die. Die sind halt eben hochkonzentriert. Man muss nicht unbedingt sagen, dass die sich jetzt unwohl fühlen, aber wenn ich jetzt meinetwegen mir Sportler angucke, die hochkonzentriert sind, das muss nicht mal anstrengend sein. Die sind nicht alle am Grinsen. Ja. Ja, schau den Fahrradfahrer an, ne? Der muss nicht ausgepowert sein, aber kann sein, der guckt ganz grimmig. Ne? Oder Leute, die Filme dann nur raus haben, weil die ganze Zeit irgendwie hochkonzentriert sind. Ne? Das ist nicht immer so ganz treffsicher, all diese Schablonen da anzulegen.
Es kann ja auch sowas wie Pferdetourette sein. Muss ja nichts bei rauskommen, außer Ohren anlegen oder dumme Sachen sagen.
Ja, ich glaube, in die Richtung geht es, dass der die Ohren etwas nach hinten legt, sobald ein Mensch in seinen eigenen Raum kommt. Das ist ja nur eine Vermahnung, Achtung, andere schnappen. Das haben wir ganz häufig bei den iberischen Spätgelegten, dass die am Schnabbeln sind, wenn du zu dicht dran bist. Die kannst du ganz schwierig in der Handarbeit bewegen, weil die dir immer in die Flossen beißen, in die Zügel hat. Da musst du richtig Abstand von nehmen. Und ich würde bei dem auch versuchen, einfach mal mit 10 cm oder 20 cm mehr Abstand zu arbeiten.
Ist häufig.
Und zu gucken, ob ihm das nicht Erleichterung verschafft.
Ihr steht zu dicht in der Aura.
Genau.
Zu dicht drin.
Und ganz spannend zu dem, das eigene Pferd lesen. Also Amatachen hatte die erste Kolik in seinem Leben und er war zu freundlich. Das ist uns wirklich am Anfang nur aufgefallen, weil er zu freundlich war.
Also weil er doch sonst immer so grantig
ist. Sonst ist er eher einer, der immer irgendwo zu was zu sagen hat und so. Und der war so schmusig mit einmal. Und wir waren alle so, was ist mit dem Pferd?
Was hat er denn? Und was hast du mit Amata gemacht?
Genau. Und das ist tatsächlich auch persönlichkeitsabhängig, wie die ob die gerne schmusen mögen, ob sie gerne andocken oder ob sie auch einfach ein bisschen Abstand haben wollen. Also Raisuli ist zum Beispiel auch eher ein Abstandspferd. Der sagt, du kannst mich bewundern, du kannst mich auch mal anfallen, aber der ist kein Schmuser.
Ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt in diesem Forum. Das Gefühl kennt ihr alle, ihr steht im Supermarkt an der Kasse und es kommt jemand von hinten ganz leise ran. Ihr hört ihn nicht oder sie nicht. Aber ihr merkt, da steht jemand hinter euch so und es ist euch sehr, sehr unangenehm, dass jemand da steht. Ihr habt noch nicht mal den Mundgeruch gerochen. Ihr merkt nur, da steht jemand. Und das ist bei Pferden genau das. Pferde sagen dann einfach, du bist zu dicht. Ich will dich nicht hier so haben. Manche mögen das ganz doll, wenn man ganz dicht dran geht und sie auch umarmt. Und andere mögen es überhaupt nicht.
Ja, oder sie sagen auch, frag doch vorher. Ja, also das hier hört sich so ein bisschen an wie, du hast mich nicht gefragt. Ich glaube, wenn du dann sagst, wenn du stehen bleibst außerhalb des Kreises, wo du merkst, da liegt die Ohren und sagst, ist es okay?
Kommst du zu mir?
Nur einen ganz kleinen Moment der Einladung. Oder komm du doch auf mich zu, geh du den Schritt, dass ich in deiner Aura bin. Dann wird das mit den Ohren, wirst du das in den Griff kriegen. Dann fühlt er sich wahrgenommen in dem Moment.
Das weißt du nicht, ob du das in den Griff kriegst. Wir haben es bei unseren Pferden, beim Raisuli habe ich es auch nicht in den Griff gekriegt. Und Raisuli ist auch ein Pferd, der mag nicht in den Arm genommen werden.
Ja, gar nicht.
Das überhaupt nicht. Ich finde er ganz doof. Ich habe ihn schon 31 Jahre. Ich habe es nicht hingekriegt.
Eine letzte Frage darf uns stellen, die Anna Yad. Mein jetzt 15-jähriger Wallach kam vor 6 Jahren zu mir und kannte nicht viel. Ich habe ihm viel gezeigt. Und wir fahren auch viele Kurse. Aber manchmal bringe ich ihm Kleinigkeiten völlig aus der Fassung. Heute wurde er beschlagen und stand mit anderen Pferden auf der Stallgasse, als eine durchsichtige Plastiktüte draußen vorbeiwehte. Er hat es gesehen und dachte wohl, dass er jetzt sterben muss. Ich habe ihm die Tüte erklärt und er hat es auch über sich ergehen lassen, aber wirklich akzeptiert hat er die Tüte nicht. Morgen würde er sich vor der gleichen Tüte wieder erschrecken. Vielleicht nicht so heftig, weil ich ihm bitte, ruhig zu bleiben. Ohne Mensch an seiner Seite würde er in einer herumfliegenden Tüte jedoch nie aus freien Stücken sich nähern. Während des Beschlags stand ein etwas jüngerer Wallach neben ihm, der im fohlen Alter bereits gut geprägt wurde und dem viel Unheimliches gezeigt wurde. Der guckt nur gelangweilt zur Tüte und stört sich nicht daran. Ich frage euch, kann ein schlecht geprägtes Pferd, ein mehrjähriges Defizit aus der Prägungszeit, jemals im Nachhinein als ausgewachsenes Tier so aufholen und wettmachen, dass es mit einem vorbildlich geprägten Pferd mithalten kann?
Prägung ist da nicht das richtige Wort, weil Prägung ist etwas, was wir im ganz, ganz jungen Fohlenalter eben die Prägung auf die Mutter oder sowas gehen, sondern das, glaube ich, ist tatsächlich eher ein Persönlichkeitsding. Also es gibt neugierige Pferde, die immer vorangehen und sich alles angucken. Es gibt Pferde, die da nicht so sind. Mein Pumi, ich habe den da genau aus diesem Text rausgelesen, wäre genauso. Also wir hatten eine Baustelle vor der Box und der hat ohne mich dabei, hat super, er sich 30 Mal erschreckt. Und wenn ich dann dabei bin, dann würde er gerade sagen, so, ja, okay, ich erschrecke mich jetzt nicht, aber akzeptieren würde die Situation genauso wenig. Also ich erkenne das Pferd genauso da wieder. Aber es ist tatsächlich keine Art von Prägung, sondern eine Persönlichkeitsgeschichte. Und wenn man dem Pferd natürlich viel zeigt, kann man dem Pferd in dem Moment immer wieder Erfolgserlebnisse geben. Sei doch mal, also guck doch hin, du kannst Probleme lösen, du kriegst das hin, du bist wirkmächtig. Und in dem Moment, wo das Pferd merkt, dass es wirkmächtig solchen neuen kleinen Situationen gegenüber ist, kann es ja auch immer größere Etappen meistern. Und irgendwann wird es vielleicht sogar durchs Feuer gehen, weil es gelernt hat, so, oh, ich kann doch solche Sachen tatsächlich besiegen. Da ist Christins Halcon ist auch ein ganz tolles Beispiel dafür. Tolles
Beispiel. Ich habe einen Vega Lusitano, der ganz dünn beseitet ist in der Hinsicht. Und mit dem darf ich mit Triggern, also die seine Angst triggern, ihm nicht, die dürfen sich ihm nicht nähern, sondern er muss sich denen nähern. Das haben wir geübt. So geübt, dass ich ihm genau diese Plastiktüte, die hatte ich irgendwo befestigt, und er hat gesagt, jeder Schritt, den du darauf zugehst, gibt es ein Kekschen und jetzt tötest du diese Tüte mit deinem Huf. Wir töten die jetzt. Du machst den also ich habe es über einen spanischen Schritt hingekriegt, habe richtig ihn angerührt, ah, wir töten diese Tüte. Gut, der ist auch ein Lusitano, er hat natürlich auch dieses
Aggression,
diese dann. Aggression, die man bei ihm abrufen kann aus dieser Stierkampfzucht. Aber das ist etwas, das kann man wirklich mit Pferden üben, dass sie auf die Gefahr zugehen und merken, die Gefahr weicht ihnen aus. Das kann man zum Beispiel mit einer Fahne üben, die immer wieder weggeht. Wenn er hingeht, geht die vor ihm weg, als wenn die vor ihm flieht. Und vielleicht hast du in meiner Sicht den Fehler gemacht, dass du die Plastiktüte geholt hast, zu ihm gebracht hast und ihn damit berührt hast. Dann lernt er nur stillzuhalten und zu dulden. Damit geht Angst nicht weg. Er muss auf die Tüte zugehen und er muss in Interaktion mit der Tüte treten und muss sie quasi töten. Also so, ne? So,
er muss oder das Target berühren oder also auch Lernverhalten ist das wieder.
Ja, genau.
Ich habe da einen anderen Aspekt noch in deiner Frage und zwar gleich im zweiten Satz. Ich habe ihm viel gezeigt und wir fahren auf viele Kurse. Wenn du auf viele Kurse fährst, zu vielen verschiedenen Trainern, wird dein Pferd viele verschiedene Trainingsmethoden kennengelernt haben und hat wahrscheinlich niemals eine richtige Richtung bekommen. Und das ist nur eine Vermutung. Wenn das nicht so ist, ist alles weg. Ja? Aber wenn das so ist, dann ist es ganz schwer für ein Pferd. Es kann sich nicht erden. Es kommt nicht wirklich, es weiß nicht wirklich ganz genau, wie es mit bestimmten Situationen umgehen soll, weil der eine Trainer macht da Druck, der andere Trainer sagt, das müssen wir ihm ganz doll zeigen. Und je nachdem, was das Pferd da mitgenommen hat in diesen Beziehungen, kann es da vielleicht nicht mit umgehen. Wenn wir eine Linie fahren, eine klare Richtung fahren mit den Pferden, werden die meisten Pferde sich irgendwann, sag's mal ganz hässlich, ihrem Schicksal ergeben und das dulden. Ja? Ganz einfach gesagt, ein Pferd, das in der Arbeit früher stand, bei einem Bauern vom Pflug, in der Baumschule oder im Wald Holz rücken muss, das hört dann irgendwann auch auf rumzuscheuen, weil es seine Arbeit kennt und seine Arbeit macht, seine Arbeitsabläufe kennt und auch ganz wichtig, seine Tagesabläufe kennt.
Sicherheit.
Ja, die Sicherheiten hat. Und vielleicht auch von der Aufstellung her, vielleicht lebt es auch in einem Umstand, wo es sagt, ich bin da nicht in so einem guten Club unterwegs, gerade mit denen auf der Weide.
Und
unsere Wohngemeinschaft funktioniert nicht so gut. Ja, da muss man alles mal drauf achten. Im Allgemeinen fährt mit 18 Jahren, wenn das gut geerdet ist, wenn es gut oder 15, wenn das gut geerdet ist und seinen Job kennt, das sollte eigentlich vielleicht nicht mehr ganz so viel scheuen. Kann aber auch eben naturell liegen. Aber überprüfe es, ja, aber dein Pumi ist nicht 15. Überprüfe es nochmal, ob da vielleicht irgendwo sowas ist und du sagst, okay, in Zukunft mache ich nur noch eine Linie und vielleicht wird dein Pferd das dann auch sein lassen. Fahre nur noch eine Schiene in solchen Situationen. Also höre nicht mehr auf andere, sondern ich mache es so, wie ich das will.
Und wenn du sagst, viele Kurse und das auch bedeutet viele Trainer, ich selber beobachte Trainer, Kollegen im Unterricht, bei sich zu Hause oder anderswo, im Unterricht unterrichten sie auf eine Weise und in einem Kursgeschehen unterrichten sie Hauruck, weil sie in diesen 3 oder 4 Einheiten, die da gegeben werden, auch einen erheblichen Fortschritt erzielen wollen. Manchmal setzen sie sich sogar noch auf die Pferde drauf,
ja,
und wuppen da nochmal irgendwas rein, damit sie vor sich und vor den Zuschauenden das Gefühl haben, was bewirkt zu haben.
Ja. Das Pferd hat dann nur eins gelernt. Fremde Leute sind nicht gut für mich. Und dann ja, wir hatten vorhin schon mal das Thema, seid vorsichtig mit dem, ihr könnt auch nur eine Richtung fahren mit eurem Pferd. Ihr könnt vielleicht ein- oder zweimal im Leben die Richtung ändern, aber Pferde sind extreme Gewohnheitstiere. Und das ist
gar nicht.
Und es ist für die Pferde ganz schwierig, wenn sie ständig hin und her gerissen werden in den Methoden. Und irgendwann macht das Pferd einen Schlussstrich und sagt, eigentlich sind Menschen doof. Ich mache das jetzt, weil ich das machen muss, aber mögen tue ich sie nicht mehr. Und dann macht das Pferd auch nichts mehr aus Motivation
aber
und
eigener Initiative. Aber es ist auch eine Vermutung.
Es ist nur eine Vermutung. Ich sage nur, es hören uns ja ganz viele Leute zu und die eine oder der andere wird vielleicht auch sagen, ja, hast du auch recht, ich werde das ändern. Muss ja nicht auf dieses Pferd passen.
Ich hätte noch einen letzten Aspekt von einer ganz anderen Seite. Diana hat das gerade schon mal angesprochen. Das Pferd, wenn du daneben stehst, dann erträgt er was, beziehungsweise dann erschreckt er sich nicht so sehr. Meistens ist es ja so, wir hatten das auch schon in anderen Sprechstunden gehabt, so dass wir Menschen auch viel schneller mit dem Pferd an der Hand auf Dinge reagieren, die uns normalerweise keine Angst machen. Die Frage ist, wie hast du jetzt auf die herumfliegende Tüte reagiert oder jemand, der bei dir stand oder neben dir stand? Was war deren Reaktion gewesen? Ja, und wenn du vielleicht impulsmäßig gesagt hast, da kommt eine Tüte, mal schauen, wie mein Pferd reagiert, hat dein Pferd schon gemerkt, oh, da kommt eine Tüte.
Das ist ganz wichtig.
Wie du schon richtig erkannt hast, auf der Weide hätte die Tüte vielleicht gar nicht so sehr etwas gemacht. Ne? Wir kennen das alle, grüne Blätter, vorbeifahren das Auto, der rote Regenschirm, das schreiende Kind. Das sind auf einmal die Dinge, die uns total triggern, wenn wir ein Pferd an der Hand haben oder auf ein Pferd draufsteigen, draufsitzen. Da hätten wir aber niemals Angst, wenn wir durch die City laufen würden. Ne? Also da kommt ein Kind, das schreit und hat auch noch einen roten Regenschirm mehr. Und das nervt vielleicht. Aber das ist so ein Aspekt, wie wir uns selber da auf einmal vor etwas erschrecken, weil wir glauben, unser Pferd könnte sich erschrecken. Danach kann ich mit dieser Tüte kommen. Die Tüte hat ja dann schon eine Bedeutung. Nämlich, ich habe ja selber vor der Tüte Angst gehabt. Und jetzt komme ich mit der, ob ich sie erlegt habe oder wie auch immer. Das funktioniert dann nicht mehr.
Also ich habe noch ein, ich glaube, sehr plastisches Beispiel. Ich habe mit meinem Pferd ein bisschen Freiarbeit gemacht. Wir haben ein paar Sachen geübt. Wir hatten aber eine bevorstehende Show. Und dafür haben wir neue Lampen unter der Decke angebracht, die sich bewegen. Das sind sogenannte Moving Lights, die so eine Schablone da drin haben, wo dann so kleine Kreise
Aus der Disco,
dass da so Kreise.
Also die gehen in die Disco.
So, und ich hatte einen Tontechniker, der sich eben Spaß gemacht hat, während die Christina Freiarbeit übt, plötzlich mal die Moving Lights auszuprobieren. Und mein Halkon war frei und hat sich richtig erschreckt und ist richtig zuerst erfroren und dann explodiert und beinahe in den Spiegel gesprungen. So schlimm, wie ich es lange nicht erlebt habe. Ich hingegen habe gejucht und habe gesagt, ey, super, endlich bin auf das Moving Light zu und habe auf die Punkte getreten. Er hat sich sofort eingekriegt, hat sich das einen Moment angeguckt, dann bin ich zu ihm hingegangen und ich habe gesagt, komm, ich brauche Hilfe, wir müssen diese Lichter treten, die bewegenden. Das ging ohne Probleme. Ich bin dann, der hat weiter rumprobiert mit den Lampen, ich bin dann mit Halkon raus, weil ich das so toll fand, dass er mich begleitet hat. Ich bin an den Leckerli-Schrank, der für ihn ein Trigger ist, ich gebe mir was zu essen. Nein, er ist nicht mit mir zum Leckerli-Schrank, er hat sich umgedreht, ist da alleine reingerannt und hat nochmal das Licht totgetreten, weil ihm das so ein Erfolgserlebnis gegeben hat. Der hat so eine Hormonüberflutung gekriegt von Glückshormonen, dass ihm das gelungen ist, mit mir diese Aufgabe, mit dieser starken Leitperson, die ich für ihn bin, mich zu flankieren, das war so rührend, dieser Moment. Also toll. So, hingehen, drauf zugehen, besiegen, bewältigen, wirkmächtig sein, wie du das immer nennst. Genau. Tollste Beschreibung.
Und soziales Lernen ist auch noch eine Komponente. In dem Fall hat das Pferd sich an dir orientiert, aber Pferde orientieren sich natürlich auch an anderen Pferden. Wenn die befreundet sind, wenn sie Rang höher sind oder wenn sie älter sind, bevorzugt. Also ein altes Pferd wird sich nicht an einem jüngeren Jungspund orientieren, also nicht immer, je nach Rang und je nach Freundschaft auch mal, aber eigentlich sind es immer die Jüngeren, die sich an den Älteren orientieren und sich Sachen abgucken. Und wenn er in Gesellschaft ist, die auch selber die ganze Zeit rumspringt und sie alle nicht irgendwie besonders mutig sind, dann haben die ein Problem. Also da würde ich tatsächlich vielleicht auch nochmal überlegen, ob ich den mit so einem unerschrockenen Jungspund zusammenstelle und sage, hier, ihr macht das mal unter euch aus. Ne? Einer ist der Späher, einer geht los und guckt sich die Sache an und der andere kann ja langsam hinterherkommen und vielleicht hat der andere dann, wir wechseln ja ihre Rollen auch ständig, hat der andere dann auch mal Mut, mal voranzugehen und mal zu gucken, was ist denn da los. Und das können die auch in Herden ganz wunderbar lernen, wenn sie befreundet sind, wenn sie eine entsprechende Alters- oder Hierarchiestruktur haben. Also Pferde lernen sehr gerne sozial und hat man in verschiedensten Versuchen auch wissenschaftlich gemacht. Da, man hat Pferden völlig neue Sachen, ein Join-Up oder irgendwas gezeigt, was die noch nicht kannten. Und das andere Pferd hat es 1:1 nachmachen können oder Knoten lösen, irgendwelche Kisten aufmachen oder sonstiges. Wenn die Pferde das sehen bei einem befreundeten Pferd, machen sie es 1:1 nach.
Und meine Freundin Karin Tillisch hat 2 Pferde miteinander ausgebildet und die haben sich das auch abgeschaut. Und das hat sie mir bewiesen, das hat sie mir richtig auf Videos zeigen können. Sie macht was Neues, was sie hier bei uns kennengelernt hat. Und gesagt, guck mal, dem habe ich das erklärt und der macht das mit frei daneben.
Ja,
ah, irre, toll.
Ja, und naja, das spielt da auch eine Rolle.
Da bin ich auch als Abschluss noch wieder, bin ich schon wieder bei den Fahrern. Fahrer wissen das, wenn die junge Pferde einfahren, dann nehmen sie sich ein erfahrenes Pferd daneben. Das steht meist zur Straßenseite links, damit das junge Pferd nicht von den Autos gefährdet wird und das junge Pferd wird mit dem alten Pferd gefahren, bis es die Sicherheit hat und dann selber dann auch vernünftig im Geschirr gehen kann. Die Fahrer wissen das. Wir Reiter machen uns das nicht zunutze. Wenn wir ein unsicheres Pferd in der Bahn haben, wir machen das zum Beispiel, wenn wir unsichere Pferde einreiten, dann kommt mein alter Herr mit in die Bude rein. Der steht dann in der Mitte oder steht in der Ecke und guckt einfach zu.
Oder als Handpferd sogar.
Ja, der ist da einfach dabei und sagt dem Jungspund schon, was hast denn du da? Richtig mal ab, ist doch gar nichts. Und das merkst du, wie sich das überträgt.
Also Aufgabenstellung für dich vielleicht, gesicherte Umgebung, Plastiktüte hinlegen, jetzt nicht gerade bei Wind oder mit irgendwie festmachen. Mit dem jungen Pferd, das so nervenstark ist, da rein, die Plastiktüte über den Haufen reiten, das andere Pferd zugucken lassen und dann beim dritten Mal geht das andere Pferd.
Am besten hinterherlaufen lassen. Ja. Wenn der da drüber läuft, läuft der andere hinterher. So machen wir es auch mit Wasser. Wenn Pferde nicht ins Wasser gehen wollen, dann geht einer voran, der da reingeht und den anderen, die lasse ich richtig auflocken. Die dürfen hinten mit der Nase auf der Kruppe von dem anderen Pferd sein. Dann merken die gar nicht, was da passiert. Dann laufen die einfach mit. Wie so eine Herde, die gerade zusammengequetscht wird. Die haben alle Körperberührung und laufen irgendwo hin. Das tun die.
Super. Das war toll zum Abschluss. Hat mir Spaß gemacht. Super schöne Sprechstunde. Chris, wolltest du noch was sagen? Entschuldige. Das war hier ein frischer Monolog.
Ich habe ja zweimal dazwischen grätschen
können. Meine Uhr ist kaputt.
Kommen auch wieder bessere Zeiten.
Also 20 Minuten.
Wir waren schnell. Wir
geschafft, ja. Ist gleich 20 nach 12. Nach 9.
Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder. Nächste Woche Dienstag wieder, wenn es dann heißt, fragt die Krischkes. Dankeschön, tschüss.
Schönen Abend noch, tschüss.
Und dann komme ich da auch. Wie macht man das denn? So.